Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast von Familie Dr. Kleist. Wir gehen in die vierte Runde, also wir sind letzte Woche angekommen, Beginn der vierten Staffel und setzen das jetzt heute mit Folge 2 fort. Neue Wege, die wir auch bestreiten, aber wie immer mit alten Gefährten. Martin ist bei mir. Grüße dich, Martin. Hallo.
Hi, Konstantin. Neue Wege bestreiten wir. Aber vielleicht nicht ganz so neue. Wir haben ja eigentlich das Format nicht geändert.
Das Format, ja, naja, sozusagen neue Wege, sozusagen wir gehen sie mit der Familie. An sich ist es, glaube ich, so, dass sich das Grundprinzip der Serie da gibt es nicht so viele neue Wege, sagen wir es mal so.
Ja, wir können mal, also ich weiß nicht, wir können mal ein bisschen beobachten. Ich finde, beide Folgen von Staffel 4 haben bisher doch irgendwie neue Wege beschritten. Mal gucken, wie es mir gleich geht, wenn wir nochmal intensiv darüber sprechen. Aber bei Folge 1 hatte ich ja auf jeden Fall schon gesagt, dass es mir gefallen hat, dass man sich intensiver mit einer Sache beschäftigt. Im Grunde geht es mir jetzt heute so ähnlich. Also mal gucken, wie es ist, wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke. Aber auch der Eindruck der zweiten Folge war für mich insgesamt positiv. Und da ich die letzte Folge ja schon gesagt habe, dass manchmal eine gute Folge nicht ganz so lustig wird, für uns wie eine schlechte Folge, hoffe ich mal, dass unser Podcast jetzt nicht zu langweilig wird. Aber wir werden hoffentlich genug Gelegenheiten haben, an der einen oder anderen Stelle noch zu lachen.
Ja, das zum einen. Und es ist auch so, ich finde, entscheidend ist ja auch oft das Kriterium, wie verhalten sich die Charaktere. Also verhalten die sich okay, dann ist es irgendwie, dann ist wenig Kontroverse auch bei uns. Wenn sie sich aber so ein bisschen unsozial verhalten oder egoistisch oder so, dann wird es spannender. Und das, da finde ich, gibt es hier schon auch den einen oder anderen Punkt, schon beginnt bei der allerersten Szene bei Clara, wo man merkt, die Leute sind durchaus unter Anspannung vielleicht auch und verhalten sich nicht, also ich finde, ihr Verhalten bietet schon Anlass für Kontroverse, von daher können wir gerne in die Folge einsteigen und schauen, was wir gut und was wir weniger gut fanden.
Ja, beim letzten Mal hatten wir ja wieder fast, ich glaube, 8 Minuten, bevor wir in die Folge eingestiegen sind. Ist mir dann hinterher aufgefallen, das ging ganz schön lang. Daher diesmal etwas schnörkelloser steigen wir ein in die Folge 2 der vierten Staffel Neue Wege. Beginnen bei Clara, die Blockflöte übt. Ein, wie ich finde, sehr berühmtes Kinderhobby, Blockflöte üben, was aber, glaube ich, nie nicht nervt. Ja. Also die Eltern zumindest.
Ja, na, die Eltern und in dem Fall muss ich auch fast sagen, schon die Zuschauer. Also es gibt später noch eine Szene, wo Clara das am Abend übt und man denkt so die ganze Zeit im Hintergrund, kann das mal aufhören?
Ja, es ist halt auch irgendwie, ne, man will gerne als Eltern, dass seine Kinder vielleicht ein Musikinstrument anfangen zu spielen, aber die ersten Schritte, die sind wahrscheinlich wirklich immer ziemlich anstrengend, wenn halt wirklich noch kein Ton irgendwie stimmt. Also ich habe ja mal eine Zeit lang als Erstklässler und auch bis in die 7. Klasse Cello gespielt und ich glaube, meine Mutter hatte auch am Anfang ziemlich gelitten, weil man eben auch bei Cello, da trifft man ja auch, anders als bei Klavier oder so, trifft man bei diesen Instrumenten ja auch so Mitteltöne. Ja. Also das heißt, du bei Klavier spielst du halt einen A und musst aber eigentlich einen D spielen und liegst halt falsch. So. Mhm. Aber bei Cello oder Flöte spielst du halt dann irgendwann einen Ton, den es gar nicht gibt, einen Foss oder einen Guss. einfach irgendwas zwischen den Tönen, was einfach schief klingt. So. Ja, also Christian ist gehetzt und muss los. Marlene ist auch gehetzt, fragt noch schnell, wie sie aussieht. Und Inge ist auch da und fragt noch nach was zu lesen für Johannes. Also wir etablieren, Johannes ist in der Reha, so wie ich es mir gewünscht hatte, dass er nicht einfach in der nächsten Folge wieder in der Villa herumhüpft. Und Clara hat eine Zeichnung für Johannes gemacht und Lisa sagt Inge, dass, oder fragt Inge, ob sie glaubt, dass Johannes in der Reha verhungert, weil sie Inge ertappt hat, dass sie wahrscheinlich für Johannes ganz viel Essen selber gekocht hat. Und es wird noch kurz erwähnt, Inge soll daran denken, auf keinen Fall zu verraten, dass morgen die ganze Familie in die Reha kommt, um Johannes zu besuchen. Und Inge wird nichts verraten. Lisa muss noch eine Sophia abholen, geht schon mal aus dem Haus. Und dann hören wir aber Lisa von draußen wieder rufen. Und Christian geht nach draußen und die ganze Familie geht nach draußen. Und Lisas Auto springt nicht an, wobei Auto in dem Fall, ja, also es ist eine uralte Ente, wo irgendwie schon der Kotflügel abbricht fast, und also es ist eine Schrottkiste. Christian kommentiert da auch irgendwie sowas, aber Lisa reagiert sehr empfindlich, sagt, das ist mein Auto, das ist mit meinem Geld bezahlt und es hat TÜV, und fährt dann los, als der Motor wieder geht. Das ist ja, ich weiß nicht, ich habe nie ein Auto besessen in meinem 32-jährigen Leben, aber ist mir etwas bekannt vorgekommen, dass so das erste Auto kann wirklich verrostet sein mit Löchern und so, aber das erste Auto ist irgendwie immer nah am eigenen Herzen, habe ich den Eindruck.
Ja, das stimmt. Es ist halt einfach, das ist ja ganz generell so, finde ich, dass es gibt eine Sache, die ist kein Qualitätsmerkmal, aber sticht immer heraus. Ist immer, wenn was das allererste ist, ist es eine Kategorie für sich selber, die halt niemand toppen kann. Also keine Ahnung, man kann, Manuel Neuer kann 100-mal besser sein als Oliver Kahn in der Nationalmannschaft, und trotzdem ist Oliver Kahn der erste Torwart, den man so kennengelernt hat, wo man so dachte, von dem geht alles aus sozusagen so. Und genauso ist es, glaube ich, bei Autos auch. Genau, viele Leute, ich kann mich erinnern, dass eine Bekannte von mir, die hat mal ein Auto verkauft an, ja, dann noch Teenager, also da 18, 19, irgendwie sowas sozusagen in diesem Alter. Und die haben, und sie sagte auch, das wird nicht mehr lange halten. Ja, wir wollen es aber und sowas. Das war irgendwie so ein Volvo an sich auch wirklich ein ganz gutes Ding. Und das ist auf der ersten Fahrt von denen sofort für immer dann kaputt gegangen. Ich finde aber auch so, Christian hat auch die typische Attitüde eines Vaters, der dem Kind noch nicht ganz vertraut. Das kommt mir auch bekannt vor. Und auch dieses Hinterherrufen. Ja, und fahr vorsichtig. Also das ist so der Hinweis, der mich auch immer kirre macht, wenn ich den bekomme, weil wenn jemand mir das noch sagt oder hinterher ruft, keine Ahnung, entweder ich fahre vorsichtig oder ich fahre nicht, aber dieser Hinweis wird es nicht ändern.
Ich habe mich selber ein bisschen entdeckt in Christian, weil ich manchmal auch so diese Art habe, wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin sagt, sie fährt nach Schottland mit einer anderen Freundin und sie wohnt eine Woche im Hostel oder so, dass ich dann so sage, ey, komm hier, ich kann euch auch ein Sternehotel bezahlen, so. So dieses Ding, dass man so sagt, ja, mach doch was Richtiges und so. Aber manchmal hat ja auch das Hostel dann den Charme, dass man genau das möchte und eben nicht möchte, dass man irgendwo im Sternehotel wohnt. So.
Und es auch nicht bezahlt bekommen möchte.
So. Ja, genau. Ja.
Das stimmt.
Christian kommt in die Praxis und eine Jasmin ist ein kleines Mädchen, die an der am Empfangstresen sitzt und liest. Und wir treffen ihre Mutter, die die Putzkraft ist, die morgens, bevor Christian und Nora in die Praxis kommen, die Praxis reinigt. Und das Gespräch kommt hier irgendwie auf deren Mutter, die Rückenschmerzen hat. Und deswegen hat Martina, so heißt sie, das Kind mit in die Praxis genommen. Die Mutter, jetzt weiß ich leider gar nicht, wie die heißt, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Die Mutter will nicht in die Praxis wegen des Rückens. Sie sagt, Ärzte haben keine Ahnung von Menschen. Also sie zitieren sie hier. Aber ja, Christian wird versuchen, mal hinzugehen, einen guten Eindruck zu machen und sie dazu zu überreden, doch mal mit ihrem Rücken zur Praxis zu kommen. Inge ist in der Reha bei Johannes und Johannes ist schon fitter. Und also Inge betritt die Szenerie und man sieht im Hintergrund Johannes schon so mit so einer Schwester schäkern. Aber als er dann Inge sieht, rennt er zu ihr und sie umarmen sich. Inge wird sehr emotional und freut sich einfach, dass er da ist. Johannes sagt, ja, wo soll ich denn sonst sein? Sie lassen mich ja hier nicht weg. Okay. Und dann kommt eine Szene, die länger ist, die komplett für das Publikum ist. Für das Publikum, was die vorherige Folge nicht gesehen hat. Inge sagt Sätze zu Johannes wie, du hast ja vor nicht langer Zeit ein neues Herz bekommen und du warst, also sie erklärt nochmal die ganze letzte Folge in dem Gespräch mit Johannes, und Johannes sagt, das liegt jetzt alles hinter uns und sie soll ein bisschen von zu Hause erzählen.
Findest du das drehbuchtechnisch schlecht? Also findest du, also weil was ja klassischerweise gemacht wird, ist, dass noch eine andere Person ins Boot geholt wird, der man es erklären muss, die dann sozusagen stellvertretend für die unwissenden Zuschauer steht, dass jemand das dem anderen so jetzt, dass sie es ihm erzählt, findest du, das hätte man eleganter lösen können?
Auf jeden Fall hätte man es eleganter lösen können. Die andere Person dazu zu holen wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber ich glaube, es gibt auch andere Sätze, also andere Möglichkeiten, was zu formulieren, als Konstantin, wir sind ja befreundet. Oder so, oder Konstantin, wir machen diesen Podcast zusammen. So, weißt du,
Ja.
weiß ich nicht, gibt's bestimmt schönere Formulierungen. Kann man ja mal ChatGPT fragen. Du hast vor nicht langer Zeit ein neues Herz bekommen. Ich weiß, Inge, ich war dabei.
Wir können ja jetzt damit anfangen, Martin, dass wir öfter auch Sätze erwähnen, für den Fall, dass Dritte zuhören, dass die auch eingeweiht werden.
Ja. Christian kommt zu einem. Ah, das könnte der Name der Oma sein. Helgas Nähstübchen. Also vielleicht heißt sie Helga. Und er trifft drinnen Jasmin und vielleicht Helga, wenn das. Ja doch, es ergäbe Sinn, weil Helga sagt nämlich immer, dass sie genäht hat ihr ganzes Leben und deswegen hat sie einen schlechten Rücken. Also, das ist Helga. Also, Christian geht rein, trifft Jasmin, das kleine Mädchen, und Helga. Falsch. Er geht nicht rein, sondern er trifft sie auf der Straße und Christian nimmt die Taschen in die Hand, weil sie tragen Taschen schwer und damit schummelt er sich mit rein, weil er ja die Taschen trägt und dann muss er nicht bitten, dass er mit reinkommen darf, sondern muss er die Taschen mit reintragen und dadurch landet er dann drinnen und spricht Helga auf den Rücken an und sie meint, ach, mir geht's wieder gut. Sie hat 30 Jahre an der Nähmaschine gearbeitet, das macht nun mal keinen geraden Rücken. Und Christian sagt, sie haben kein Vertrauen zu Ärzten, oder? Aber wie wäre es, morgen früh mal in die Praxis zu kommen? Helga sagt, sie braucht keinen Arzt. Und im Hinausgehen sieht Christian, dass sie ihre Hände massiert oder kratzt und gibt ihr eine Salbe gegen Juckreiz, weil sie wohl starke Schmerzmittel nimmt, die Haut austrocknen. Ja, soweit ist das erstmal soweit so bekannt. Eine Patientin, die
Das,
sich,
ja, genau, das alte Muster.
ja.
In dem Fall nur ein bisschen, in dem Fall haben sie es schon ein bisschen eleganter gemacht, dass sozusagen es jetzt mal nicht eine Person auf der Straße war, sondern eine Person, mit der Kontakt sowieso besteht, dadurch, dass sie anscheinend hier irgendwie so eine Art, dass die Tochter, die Mutter der Putzkraft ist. Finde ich ein bisschen realistischer, dass man plötzlich merkt, ah, bei der Mitarbeiterin quasi ist auch irgendwie was. Das finde ich so in dem Fall war es ein bisschen eleganter.
Und wir kriegen ja am Ende oder in der Mitte der Folge sogar noch eine Erklärung für diese Abneigung gegen Ärzte. Also von daher
Ja, stimmt.
hatte das schon ein bisschen
Mehr
mehr
Handlungsdruck,
Substanz.
ne? Ja.
Johannes braucht noch ein bisschen Geduld, bis er wieder nach Hause ist, sagt, bis er wieder nach Hause kann, sagt ihm ein Reha-Arzt. Und der sagt auch, er soll Aufregung vermeiden, Stress, keinen Alltag. Und nächste Woche reden sie nochmal über alles. Johannes fühlt sich bereit, die Reha zu verlassen. Draußen sagt Inge, sie will auch, dass er nach Hause kommt, damit sie sein Schnarchen wieder hören kann. Und es geht noch ein bisschen hin und her. Und mal wieder ein cooler Moment von den beiden hier, als er dann sagt, das mit dem Sägen, also Schnarchen, das nimmst du zurück.
Aber unter einer Bedingung, das mit dem Sägen nimmst du sofort zurück.
Auf gar keinen Fall.
Gut, dann ist die Sache für mich erledigt.
Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja.
Passt genau zu dem, was du ja schon sehr viel früher festgestellt hattest. Das sind durchaus pointierte
Ja.
Dialoge.
Also das sind die beiden eigentlich fast immer, ne? Also die beiden Schauspieler und die beiden Rollen, die kriegen irgendwie, entweder kriegen die beiden immer diese Sätze geschrieben oder sie improvisieren tatsächlich ein bisschen.
Ja,
Weil der
stimmt.
Satz, gut, dann ist die Sache für mich erledigt, der kommt mir irgendwie bekannt vor als Zitat aus irgendeinem Kabarett oder irgendeiner alten Sketch-Serie. Also irgendwie, da muss ich nochmal gucken, aber das kam mir irgendwie bekannt vor.
Okay.
Vielleicht hat er ihn hier zitiert.
Ja.
Ja, Lisa kommt an mit der alten Ente und stellt die Ente vor als Trude Kleist. Und Johannes sagt, meine Verehrung. Hast du deinem Auto mal einen Namen gegeben?
Also ich habe ja auch nie ein Auto gehabt.
Okay.
Ich weiß, dass es manche Leute machen und wenn, dann habe ich ihn aber immer vergessen. Ich muss generell sagen, dass ich dieses Auto auch schrecklich finde. Also da würde ich mich auch nicht drin lange aufhalten wollen, weil ich das einfach viel zu. Es gibt so Autos, die sind einfach so klein und also ein Auto muss eine gewisse Geräumigkeit auch haben und sowas. Und ich bin damit, mag Fans von diesem Auto geben, ich bin es nicht.
Ja, ich finde, ich weiß gar nicht, ob vielleicht meine Mutter sogar auch mal eine Ente hatte, aber ich glaube, wenn nicht meine Mutter, dann meine Patentante. Irgendwer in meiner Familie hatte auf jeden Fall mal eine Ente.
Okay.
Als Kind fand ich das Auto immer ganz lustig, aber ja, selber fahren würde ich es, glaube ich, jetzt auch nicht wollen. Marlene ist in der Schule und trifft Bürgermeister Spengler. Er hatte gestern Abend ein langes Gespräch mit dem Schulrat und der wünscht sich sie für die Leitung des Internats. Zur Abwechslung sind sich Schulrat und Stadt da mal einig. Und sie treffen Herrn Moritz Runkel, den stellvertretenden Leiter des Internats, und gehen dann rein in eine Art Eltern- und Vorsitzenden-Gespräch, sowas wie ein Vorstellungsgespräch für Marlene, wo sie Fragen beantwortet, ob sie geeignet ist für diese Stelle. So wie ich es verstanden habe. Wir sehen diese Szene nie, aber es wird später darüber gesprochen. Johannes fragt Lisa, wie denn die Uni läuft. Lisa sagt, es ist schrecklich, sie überlegt abzubrechen. Sie findet die Vorlesungen nicht und kennt keinen. Und Johannes gibt ihr den Rat, dass sie es gelassen angehen soll und sich mit der Zeit schon zurechtfinden wird.
Ja, da habe ich mich natürlich sehr wiedergefunden, der ich ja sozusagen auch im Studium sehr gelitten habe. Gerade diese Anonymität am Anfang, also Jura ist ja auch so ein Massenstudiengang und so, ich fand das irgendwie, es gibt ja auch, ich meine, das ist komisch, also vielleicht fängt sie im April an, aber es muss jetzt auch nicht ausschweifend sein, aber ich kann mich auch an so diesen ersten Winter erinnern, wo man so richtig dachte, krass, ich laufe hier hin und eigentlich könnte ich auch zu Hause bleiben, es interessiert auch keinen und das war was anderes als in der Schulzeit.
Ja, ist schon so. Ich habe neulich mal meine ganzen alten Mitschriften gefunden vom Theaterwissenschaftsstudium.
Ja.
Und war eigentlich sofort wieder so, ey, das war total interessant. Also bei mir war es ja wirklich immer so, dass ich das Studium an sich, also die Inhalte, fand ich schon interessant und hätte das wahrscheinlich jahrelang machen können. Ja. Aber was mir nie gefallen hat, war diese ganze Nachweiserei von Modulen und Punkten. Das war mir alles völlig zuwider vom Prinzip her. Und auch so Prüfungen schreiben und so weiter. Ich habe ja, als ich meine erste Prüfung geschrieben habe im Studium, habe ich da wirklich gesessen und habe gedacht, genau in diese Situation wollte ich nie wiederkommen, nachdem ich die Schule beendet habe, dass ich hier jetzt sitze und irgendwelches Wissen aus dem Kopf abladen muss, was ich irgendwie mir zu Hause angeguckt habe. Deswegen habe ich zum Beispiel bis heute auch keinen Führerschein gemacht, weil ich einfach sage, ich möchte keine Prüfung in meinem Leben mehr erleben.
Ah, okay. Interessant, ich erfahre ja so immer mal wieder über den Podcast, zum Beispiel das mit dem Cello wusste ich nicht vorher.
Okay.
Das sozusagen der Hintergrund, das war mir auch gar nicht so klar. Aber ja, interessant und ich kann es auch sehr nachvollziehen. Also
ja.
Bei mir sind ja im Dezember die letzten Prüfungen und ich hatte so ein bisschen die Überlegung, ob ich nochmal so ein ausländisches Master-Ding ranhänge, was man so in einem Jahr machen kann, aber da komme ich jetzt auch so in den Gedanken, ey, irgendwie, es reicht jetzt langsam mal und habe ich jetzt lange genug gemacht. Aber ist ja, also mir ging es auch so, dass ich inhaltlich immer interessant fand, wie so oft hier der Sänger von Tokotronic wurde neulich gefragt, was ist das Schlimme am Musikbusiness? Und er meinte, naja, das Business. Und genauso ist es sozusagen ja so oft, der Inhalt ist ganz cool und dann, wie es irgendwie so dann, wie man sich damit auseinandersetzen muss, das Strukturelle ist immer anstrengend.
Ja, und auch im Berufsleben später findet man eine Parallele, wenn man eben sagt, ja, das, was ich mache, macht mir Spaß. Zum Beispiel, du machst irgendwie dein Hobby zum Beruf. Aber dann bedeutet das natürlich auch, du musst in diesem Feld arbeiten und du musst, weiß nicht, wenn du zum Beispiel beim Musikbeispiel bleibst, du musst jetzt einen Song schreiben, damit du Geld verdienst. So.
Ja,
das ist natürlich eine andere Motivation, irgendwas zu machen, als wenn man einfach hobbymäßig irgendwie mal einen Song schreibt.
Ja, voll.
In der Praxis sieht Christian Nora und spricht sie an, dass sie schon wieder strickt. Sie strickt an einer Strickmütze. Und hier ist so ein bisschen Nora in halb. Wir sehen nicht die esoterische Nora, aber sie fängt schon wieder an so mit ihrer Missionarsmission, weil sie dann sofort Christian bekehren will, dass er auch ein Mützentyp ist und sie kann ihm auch eine Mütze stricken mit Bommel dran und er kommt ja auch mit dem Rad, da wäre das wirklich ganz gut, wenn er eine Mütze trägt. Also es ist sozusagen diesmal etwas Weltliches, was Nora ihm vorschlägt, aber es ist immer noch so diese Haltung von wegen, sie will andere dazu überreden, irgendwas zu nehmen, was sie vorschlägt.
Also sie verändert sich später wirklich noch ein bisschen, aber es bleibt schon wirklich ganz schön lange, bleibt sie in der Haltung, die sie da so hat. Aber nach wie vor, die Familie bleibt die große Unbekannte bei ihr, oder? Also
ja, stimmt.
Weder Mann noch, also gut, wir haben jetzt die Mutter, glaube ich, mal kennengelernt. Die Mutter, ja. Aber so sonst ihre engere Familie.
Von der wir nie wieder was gehört haben, ne? Das war ja auch ein relativ offenes Ende am Ende dieser Folge.
Ja.
Aber stimmt. Dann hieß es, nö.
Stimmt,
ja. Valerie kommt in die Praxis und will mit Christian reden. Sie bekräftigt nochmal das Angebot, dass er als Chirurg in der Klinik von ihr arbeiten könnte. Sie hat eine Warteliste, ich glaube, was Operationspatienten angeht, die ist länger als das Telefonbuch und zwei Chirurgen reichen ihr nicht in der Klinik. Christian sagt, es ist verlockend, aber er fühlt sich hier wohl in der kleinen und bescheidenen Praxis. Und auf die Frage von Valerie, ob das nicht vielleicht zu klein ist, sagt Christian, er kennt diesen Krankenhausbetrieb, er hat im Krankenhaus gearbeitet, haben wir auch in Folge 1 der Serie noch gesehen. Und er kann diesen ganzen Schreibkram nicht ertragen und er ist froh mit Nora und seinen Patienten, die ihm vertrauen. Und Valerie sagt, schade, du wärst der Richtige, aber geht dann aus dem Zimmer. Aber während wir Valerie gehen sehen, sehen wir auch, dass Christian darüber durchaus noch nachgrübelt.
Habe ich mich übrigens ein bisschen gewundert, weil sie sagt dann so, sie macht ihm das Jobangebot sozusagen so ein bisschen konkreter und plötzlich werden seine Augen so ganz groß, so.
Ja, es war komisch gespielt.
Ja, genau.
Also, weil Valerie sagt im Grunde nichts weiter, als er wäre der Richtige. Und dadurch wird er dann so, oh, was? Ich wäre der Richtige?
Dann hat er vorher wirklich gar nichts verstanden.
Was ich nicht verstanden habe, ist, etwas später reden Christian und Marlene über dieses Jobangebot. Und da ist es auf einmal was ganz anderes. Also, so wie es hier zu verstehen war, war es ja wirklich, Christian soll diese Praxis aufgeben und in der Klinik arbeiten. Aber als später Christian und Marlene im Schlafzimmer darüber reden, reden sie davon, dass Valerie ihm vorgeschlagen hat, dass er selber mit 2 Belegbetten sozusagen als Chirurg dort aushelfen kann. Dass er selber 2 Betten hat in der Klinik und dann eben die Patienten, die er in der Praxis behandelt und die eine OP brauchen, dann eben auch operieren kann. Und dadurch natürlich mehr Arbeit auf ihn zukommt. Und die Klinik hat dadurch Entlastung, dass er mithilft bei den OPs. Aber das ist ja etwas, was hier in diesem Gespräch zwischen den beiden überhaupt nicht zur Sprache kam. Also es ist etwas verwirrend. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas geschnitten wurde oder so.
Ja, ganz, ganz, aber da müssen wir am Ende nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen über diese Klinikgeschichte, weil ich da auch die Struktur nicht so ganz kenne, was das eigentlich so,
Ja, ich
er
auch nicht.
ändert sich ja da so ein bisschen seine Meinung. Wir wollen jetzt kurz nichts vorwegnehmen, aber können wir nachher nochmal kurz besprechen.
Ja.
Das ist so ein bisschen, die Story ist für mich generell ein kleines bisschen wirr.
Wir sind dann als nächstes in der Nähstube und Martina kommt rein und trifft Jasmin und Helga. Es ist übrigens sehr lustig, meine Oma hieß auch Helga und ich bin Martin, also Martina Helga. Helga schickt Jasmin hoch, weil sie noch was besprechen muss mit ihrer Tochter und sie ist sauer, dass Martina Christian über die Rückenschmerzen informiert hat. Ich hatte Rückenschmerzen, wie immer. Na und, sagt sie. Und was ist so furchtbar an der Praxis, fragt Martina, dass sie lieber jahrelang leidet. Sie hat sich halt Sorgen gemacht, tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen. Und ja, irgendwie, Helga sagt noch sowas wie, ich bin gesund und da muss man gar nichts weitermachen. Marlene und der Bürgermeister also kommen wieder raus aus dem Treffen, wo sie in der letzten Szene reingelaufen sind. Und es ist gut gelaufen. Spengler lobt sie für die langjährige pädagogische Erfahrung, aber er muss dann auch los. Er hat einen Termin mit Inge, von dem Inge aber noch nichts weiß, wie er sagt. Und dann sehen wir ihn die Werkstatt von Inge betreten und er hat einen Mann im Schlepptau namens Thomas Hansen und er stellt ihn vor als den neuen Besitzer der Wartburgstube, was wohl irgendein Lokal ist. Und diese Wartburgstube möchte er renovieren. Er betreibt auch 2 Restaurants in Berlin. Und dieses Lokal in Eisenach braucht eine Rundumerneuerung und dafür Spengler Inges Arbeit ein. Und Inge fragt so ein bisschen ungläubig, sie soll die gesamte Innenausstattung machen, also nicht nur die Vorhänge oder irgendwas. Und Spengler sagt, ja, die Stadt ist auch finanziell in das Projekt mit eingestiegen, also Budget ist da. Inge lehnt erst ab, weil gerade hat ihr Mann eine schwere OP hinter sich und sie wollte beruflich kürzer treten. Es geht Johannes zwar besser, aber er braucht sie. Und Spengler sagt, Inge kann ja ganz unverbindlich mal vorbeikommen, in Ruhe sich alles anschauen und dann reden wir darüber. Ja, angucken kann sie es sicher, sagt Inge. Und sie machen eine Verabredung für morgen und verabschieden sich und Spengler lässt auch Johannes grüßen.
Da haben wir wieder einen Bürgermeister, der sehr aktiv ist, und ich finde es irgendwie auch lustig, dass gerade so Politiker werden entweder so gezeigt, dass sie halt irgendwie faul und machtbesessen sind, oder sie kümmern sich wirklich um jedes einzelne Detail. Und dass jemand jetzt hier mitgeht, um sich um die Ausgestaltung von einer was war es jetzt nochmal, Gaststätte,
Ja.
genau, Gaststätte zu kümmern, nur weil es von der Stadt bezuschusst wird, da hat man immer das Gefühl, ach Mensch, hat diese Stadt keinen Mitarbeiterstab.
Es ist jetzt im Grunde der Bürgermeister, der Christian Kleist wahrscheinlich wäre.
Ja, das passt, das stimmt. Das stimmt.
Christian hat aber derweil ein rosa Diadem auf dem Kopf und sie verkleiden Clara für ihre Theateraufführung. Marlene kommt nach Hause und erzählt, dass es bei diesem Treffen, bei dieser Befragung sehr kritisch war, also alle sehr kritische Nachfragen gestellt haben. Sie sich aber gut geschlagen hat und in 2 Tagen weiß sie, ob sie die neue Direktorin wird. Und später am Abend hören wir dann im Hintergrund sehr viel Blockflötengetute und Marlene und Christian liegen im Bett. Marlene fand es einerseits schrecklich, wieder so auf dem Prüfstand zu stehen. Man muss sich völlig in Frage stellen. Und dann fragt sie nach Valerie Spengler und den Belegbetten. Und ich glaube, das Wort Belegbetten fällt hier nämlich dann zum ersten Mal. Vorher war es halt wirklich immer die Geschichte von, dass Valerie Christian gerne in der Klinik hätte. Christian sagt ja, aber ich habe abgesagt. Und Marlene sagt, du regst dich doch immer auf, dass du Patienten hast, die so lange auf OPs warten müssen. Und Christian möchte sie auf dieses Gespräch nicht so richtig einlassen, weil er lieber aufsteht und zu Clara geht, dass jetzt mal Schluss ist mit dem Blockflötengefiedel.
Ja, dass das mir auch zugesetzt hat, obwohl ich ja wusste, dass es sozusagen nur ein filmisches Stilmittel ist. Aber ja, hatten wir vorhin schon, aber es ist anstrengend. Ich würde auch meinem Kind immer sagen, spiel Klavier.
Oder, ja. Oder Fußball.
Oder das, genau, geh raus.
Tags sind wir dann wieder bei Helga, die mit Jasmin am Frühstückstisch sitzt und so ein bisschen schwächlich ist und deswegen Jasmin das Frühstück machen lässt. Und das geht schief, weil Jasmin sich irgendwie heißes Wasser vom Wasserkocher über die Hand gießt. Und wir sind danach in der Praxis, wo Christian schon da ist und auch Martina, und Helga und Jasmin kommen dann herein und Christian behandelt die verbrannte Hand. Alles ist nicht ganz so schlimm, weil es war kein kochend heißes Wasser, da bleibt nichts zurück. In ein paar Tagen ist schon wieder alles besser. Jasmin war tapfer und kriegt zur Belohnung einen Bonbon. Und Martina gibt dann allerdings Helga die Schuld, weil Helga immer die Starke versucht zu spielen. Und dadurch ist das passiert und Christian spricht dann Helga an, dass sie jetzt doch schon mal da ist in der Praxis. Und der erste Schritt ist gemacht, wollen wir nicht auch den zweiten gehen? Es ist interessant, fällt mir jetzt hier gerade auf, dass Helga selbst nicht in eine Praxis geht. Und dafür gibt es ja auch Gründe. Aber ihre Enkeltochter schickt sie, oder nicht schickt, sondern bringt sie in die Praxis. Also es gibt offenbar da eine Phobie vor Praxen. Aber die geht nicht so weit, dass sie nicht andere zur Praxis.
Eigentlich auch ganz schön egoistisch. Wenn man, also kann man zumindest so, du Ärzten ist nicht zu vertrauen, geh du mal zum Arzt.
Genau. Ja, Lisa parkt derweil aus und streift ein Nachbarsauto, was auch parkt, woraufhin ihr halbes Auto in sich zusammenfällt. Also das Auto, die Ente ist nicht mehr ganz so solide. Hm. Und sie ruft Johannes an und erzählt es ihm. Und Johannes fragt sofort, wo sie ist, ob sie verletzt ist und dass er gleich da ist. Also er fährt los. Und Christian hat die Röntgenbilder von der Aufnahme von Helga. Die Bandscheibe ist ein bisschen geschwächt, sagt er, aber davon können die Schmerzen eigentlich nicht kommen. Und Helga beschreibt, sie kann manchmal kaum laufen und hat keine Kraft, es zieht bis runter in die Beine. An manchen Tagen ist es unerträglich, aber dann geht es wieder. Manchmal kriegt sie auch durch Aufregung irgendwelche Bauchkrämpfe. Und Christian möchte ein CT machen, eine Computertomographie. Aber dazu müsste sie in die Klinik und das will sie nicht. Und Christian schlägt vor, sie zu begleiten und da wird sie so ein bisschen hellhörig und scheint sich darauf einzulassen. Sie kommt dann nach Hause und fragt Martina nach Jasmin, die jetzt schläft. Sie entschuldigt sich für das, was passiert ist. Und Martina sagt, sie hat jetzt lange genug, sie hat sich lange genug Sorgen gemacht um Helga, sie kann und will es nicht mehr. Und ja, Konflikt zwischen Martina und Helga. Mhm. Wieder bei Lisa an der Unfallstelle streiten sich Lisa und der Fahrer wegen der Versicherung. Johannes kommt dann mit dem Taxi angefahren und sagt, ja, ich kann Ihnen ja schon mal 200 Euro als Kaution geben, bla bla bla. Und der Fahrer sagt, na, vielleicht 300 Euro und dann vergessen wir die Sache. Und ja, Johannes hat irgendwie auch 300 Euro gerade parat mit. Es ist natürlich schon krass, ne? Er muss ganz schön viel Bargeld dabei gehabt haben hier. Er hat ja auch noch das Taxi bezahlt und so. Ja,
stimmt.
Dass sie locker 400 Euro in der Tasche gehabt haben.
Ja. Übrigens, das wiederum eine rechtlich, also da verhalten sich alle rechtlich sehr, sehr, also schlimmer geht es rechtlich nicht, wie sie sich
Okay.
verhalten. Weil es ist ja so, dass dass Johannes ihm einfach die 300 Euro gibt, ohne einen Nachweis. Und dass, also wenn ich jemandem 300 Euro gebe und wir vergessen das Ganze, dann mache ich mit dem kurzen schriftlichen Vertrag, dass das Geschehen von dem, an dem und dem Tag, an dem und dem Ort keine irgendwie rechtlichen Konsequenzen oder so hat und mit 300 Euro bezahlt wurde, irgendwie sowas. Weil der Typ könnte trotzdem jetzt einfach sagen, mein Auto wurde kaputt gefahren von denen und 300 Euro habe ich nie bekommen. Umgekehrt ist es von ihm aus auch so, sorry, 300 Euro viel zu wenig. Also das kann ich mir schwer vorstellen, dass das irgendwie funktioniert. Deswegen verhalten sich alle schon maximal falsch. Also gerade wenn man jemandem sowas zahlt, immer Nachweis dafür und immer klar machen, damit hat sich's auch wirklich schriftlich erledigt. Also
bei ihm ist ja, glaube ich, nur dieser Lackschaden. Ne? Also Lisa streift ja das andere Auto so ein bisschen und ihr eigenes Auto zerfällt in die Einzelteile. Bei ihm ist nicht ganz, also es könnte sein, der Lackschaden ist vielleicht für 300 Euro ganz, ganz, okay. Da fällt mir eine alte Story von meiner Mutter wieder ein. Wir hatten so einen uralten Mitsubishi eine Zeit lang, der auch nicht mehr hergestellt wurde oder es gab keine Ersatzteile mehr davon. Und sie hatte einen ganz kleinen Unfall mit einem anderen Fahrer. Und die Stoßstange war gerissen oder so. Also es war wirklich nicht ganz so schlimm. Dennoch wurde es laut Versicherung ein Totalschaden, einfach weil, jetzt muss ich überlegen, ich weiß nicht mehr genau, ob das so stimmt, aber weil, glaube ich, die Wiederbeschaffung einer neuen Stoßstange und die Arbeit daran mehr kostete, als der Wert des Autos war. Und das waren dann irgendwie 400 Euro oder so.
Okay.
Und das ging dann tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, vor Gericht, weil der Fahrer von dem anderen Auto nicht eingesehen hat, dass das ein Totalschaden war, dieser kleine Riss in der Stoßstange. Zu Recht ja auch, aber er hatte dann trotzdem, glaube ich, Unrecht, weil es eben per Definition einfach ein Totalschaden war. Ja, aber stell dir das vor, du fährst mit dem Auto und hast einen kleinen Unfall, Riss in der Stoßstange, du tauschst Versicherungszeug aus und dann kriegst du auf einmal so einen Brief, Totalschaden. Kommen Sie dafür auf.
Ja, krass, was alles so passieren kann, ja.
Ja. Lisa und Johannes reden noch kurz miteinander. Lisa sagt, sie vermissen dich bestimmt in der Reha. Wie spät ist es eigentlich? Und es ist 10:50. Und Lisa meint, oh ja, dann vermissen sie dich heute garantiert. Denn heute ist der Tag, wo alle ihn überraschen wollten in der Reha. Und wir sind als nächstes auch in der Reha-Klinik. Inge, Christian, Paul, Marlene und Clara sind total aufgeregt. Inge malt den Teufel an die Wand und sagt, er könnte vielleicht irgendwo im Park liegen und vor sich hin sterben. Und Lisa und er kommen dann mit der Ente an. Und Inge fragt, wo warst du? Und Johannes sagt, na, in Erfurt. Ich habe mal schnell geguckt, Erfurt-Eisenach, also ich weiß jetzt zwar nicht, wo diese Klinik ist, ist eine einstündige Autofahrt.
Okay.
70 Kilometer sind das.
Ja, und das mal schnell mit dem Taxi erledigt, ne?
Ja.
Also müsste man mal, komm, wenn wir jetzt schon dabei sind, ich mach mal kurz Taxirechner.
Okay. Ich vermute mal so 80 Euro oder so.
Oh, ich glaube mehr, 70 Kilometer, ich gehe auf 110.
Okay.
Berechnen Sie jetzt Ihre Taxikosten. Wo möchten Sie starten? Wir machen jetzt einfach mal Eisenach nach Erfurt. Also generell ist da wird immer das Zentrum genommen, ne?
Ja.
Eisenach, wo soll es hingehen?
Erfurt Universität oder so.
Universität, stimmt. Erfurt Universität, Berechnung starten. Taxitarif Wartburgkreis interessiert mich jetzt nicht so sehr. Circa genau 70 Kilometer, genau wie du sagst. Und Taxipreis Tag über 204,10 €.
Das heißt, er hat 504 Euro an dem Tag mal eben.
Locker nebenbei in der Tasche.
Ja. Er ist vielleicht Bundesliga-Trainer.
Das kann sein. Oder er auch die anderen Krankenhausinsassen aus.
Vor allem, wo hat er das Bargeld her, ne? Also in der Reha da irgendwie.
Ja, stimmt.
Inge sagt, er hat versprochen, dass er keine Dummheiten mehr macht. Und Lisa nimmt die Schuld auf sich. Sie hat nicht die Familie angerufen nach ihrem kleinen Unfall, sondern ihn, weil es ihr peinlich war. Und Christian sagt, ja, aber Inge ist fast umgekommen vor Sorge. Also so. Man vergibt sich, aber man ist ein bisschen ungehalten. Der Reha-Doktor sagt, es ist soweit alles in Ordnung. Also da gibt es einen kleinen Zeitsprung zwischen diesen beiden Sätzen. Und Johannes sagt, das heißt, ich darf sofort wieder nach Hause fahren? Und der Doktor schmunzelt so ein bisschen, will sich nochmal das Herz genau ansehen. Kommt dann auch noch draußen und informiert die ganze Familie, die Eskapade ist gut überstanden, sagt er, aber er möchte sowas nicht wiederholt sehen. Dieser Arzt übrigens hat auch mal wieder so einen leichten ostdeutschen Einschlag. Also vielleicht war es thüringerisch, ich weiß es nicht genau. Aber das fand ich im Grunde ganz sympathisch, dass der hier so, dass man so ein
Lokalkolorit hat.
Ja, genau, dass man so einen lokalen Akzent in dieser Serie hat und das dadurch so ein bisschen einbettet.
Wird nicht so mega oft gemacht, ne?
Nee, und vor allem, bisher war es immer so mit ganz kleinen Rollen, so eine Krankenschwester oder irgendwas. Jetzt haben wir aber eine größere Rolle. Wenn ich richtig liege, müsste das die Rolle Dr. Maurer sein und das ist der Schauspieler Walter Nickel. Jetzt gucke ich mal, Walter Nickel.
Der ist auch, glaube ich, der war auf jeden Fall auch, ich meine, der hatte auf jeden Fall eine Rolle, glaube ich, auch im Tatort Leipzig als hier, wie heißt das, von der kriminaltechnischen Untersuchung oder sowas, oder Pathologe oder so. Was ich ja ganz cool finde, weil ich mag es ja immer, wenn man mal die Charaktere von Schauspielern immer miteinander verknüpft und guckt, ergeben die eigentlich eine Story, und das wäre jetzt logisch, zuerst irgendwie Arzt in Eisenach und dann Pathologe in Leipzig oder sowas. Das würde wiederum passen.
Er ist geboren in Oberschlesien, das ist natürlich heute Polen. Wo er dann aufgewachsen ist, steht hier nicht. Aber ja, Auftritte im Tatort, zuerst namenlose Nebenrollen, später die wiederkehrende Rolle des Kriminaltechnikers Walter.
Ja. Yeah. Vielleicht auch verwandt. Der Mann von Frau Walter, ne?
Genau, verwandt mit Rivanka. Mehrfach Polizeiruf, Familie Dr. Kleis, Zeit aber ist tödlich, Akte X. Ja. Wo waren wir? Genau, wir sind beim Essen, immer noch in der Reha-Klinik, und die Familie ist immer noch da und Clara ist irgendwie hier sauer, weil es kein Eis gibt. Und Christian ist nachdenklich ein bisschen zurückgezogen, schlendert so ein bisschen im Hintergrund durch die Landschaft und Inge bemerkt das und spricht Marlene an und Marlene geht hin, fragt, was los ist, ob es wegen Valerie ist und sagt, sie macht dir ein großartiges Angebot, als Hausarzt Belegbetten zu nutzen und selbst zu operieren. Und Marlene glaubt, das ist das Richtige für ihn. Er sagt, er ist zufrieden mit der Praxis und früher im Krankenhaus hatte er nie Zeit für die Kinder und Lisa hat ihm das bis heute nicht so richtig verziehen. Marlene sagt, jetzt hast du ja uns. Aber Christian hat Angst, dass sie das alles nicht bewältigt kriegen, nicht schaffen. Die Familie verabschiedet sich dann, oh, hier steht, die Familie verabschiedet sich von der Familie. Also Familie verabschiedet sich von Johannes. Inge sagt, er soll auf sich aufpassen und seine Pillen nehmen. Er sagt, ja, Frau Doktor. Und Lisa dankt ihm und sagt, er kriegt das Geld wieder. Und Johannes sagt sowas wie...
Ja, also das vergesse ich schon nicht. Ich hab was gut bei dir. Einmal Rasen schneiden.
Okay.
Tut mir leid. Tschüss.
Und zu Christian sagt er, er soll das Angebot annehmen. Er macht sich Sorgen um Christian, weil er so grübelt. Und das ist Gift für sein Herz. Hier also die Antwort auf Christians emotionale Erpressung in der letzten Folge. Sagt jetzt Johannes, dreht den Spieß um und sagt, wenn du nicht das machst, was ich glaube, dass das Richtige für dich ist, dann mache ich mir Sorgen und das ist Gift für mein Herz. Und ja. Christian sagt, ja, so ein Wechsel ist eine große Herausforderung, auch für Marlene und deren neue Stelle. Johannes erwidert, sie haben sich immer gut um die Familie gekümmert und alle fahren ab und Johannes sagt zum Arzt.
Da fährt sie hin, meine Mitfahrgelegenheit. Aber in einer halben Stunde fährt der nächste Bus. Wenn Sie mich also doch noch loswerden wollen, Herr Doktor.
Der Arzt schmunzelt und sagt, Sie können es nicht lassen.
Ja, also Johannes bekommt mehr und mehr, ich meine, wie unangenehm wie ihn am Anfang auch fanden. Und mittlerweile bekommt er so eine wirkliche Form von so, auch sozusagen auch dieser humoristische Touch, den er bei allem hat, der ist schon echt gut.
Christian trifft Helga auf dem Spielplatz ohne Jasmin. Und sie erzählt, Martina will es jetzt allein machen mit dem Kind, weil sie Angst hat, dass wieder irgendwas passiert. Sie kann nicht zum Arzt gehen, hätte aber sollen. Und Christian fragt, ob sie irgendeine schlechte Erfahrung mit Ärzten gemacht hat. Und Helga erzählt von ihrem Mann Herbert. Martina war 11 Monate alt und sie war wieder schwanger und hatte eine Blinddarmentzündung. Ein Routineeingriff hieß es damals. Und als sie wieder aus der Narkose aufgewacht ist, war das Baby tot. weil es hatte wohl Komplikationen gegeben. Außerdem war auch ihr Mann tot, der während der Narkose wohl einen Unfall hatte. Und seitdem hat sie nie wieder ein Krankenhaus betreten können und hat nie mit jemandem darüber sprechen können. Auch nicht mit Martina. Was ich erstaunlich finde, weil Vater tot, da würde man doch vermuten, dass man da irgendwie zumindest mal eine Geschichte erfindet, oder?
Ja.
Also selbst wenn sie 11 Monate war, später wird sie ja fragen, wer ist mein Vater, wo ist er eigentlich? Und dann muss ja Helga irgendwas gesagt haben.
Ja. Dann ist sie die ganze Zeit so, dann wird sie nur ausgewichen sein oder sowas, ne? Was eigentlich auch
Wahrscheinlich.
kein Kind irgendwie einem so wahnsinnig lange durchgehen lässt. Also
Ja.
ja, bisschen unglaubwürdig.
Ja, oder zumindest erstaunlich. Also es ist,
Erstaunlich, ja.
ja. Und auch erstaunlich, dass während einer, wie lange geht die OP? 1 Stunde, sowohl Mann als auch Kind sterben. Aber gut, müssen wir so akzeptieren. Dann ist sie also danach nach Eisenach gezogen, nach diesem ganzen Unglück. Und Christian sagt, vielleicht haben sie zu viel geschwiegen, zu viel verschwiegen. Und vielleicht sollten sie klein anfangen, und auch Martina eine Chance geben, stark zu sein. Und heute Abend mit in die Klinik kommen und Martina fragen, ob sie mitkommt. Mehr als Nein sagen kann sie nicht. Dann sind wir bei Lisa und Clara, die Eis essen. Und Lisa befördert etwas Eis auf das Jackett des zurückkehrenden Dr. Sandmann. Und sie erkennen sich wieder. Und Clara lädt ihn ein, sich zu ihnen zu setzen. Und er setzt sich gerne hin. Und Lisa und Dr. Sandmann, ich weiß leider nicht seinen Vornamen, reden über das.
Michael.
Okay, Michael, reden über Studium in Erfurt und er kennt noch die Mensa von früher und das, da waren früher immer die besten Partys und dieser sagt, ja, die gibt es noch und die Partys auch noch und auch die Filmabende sind toll und sie verabreden sich zum Kino. Clara ist hier ganz witzig, weil Clara ab und zu in der Totalen gezeigt wird und immer so ganz bisschen lächelt, so fast ironisch oder so, dass man eben so merkt, Clara durchschaut Lisa so ein bisschen, dass Lisa sich gerade schon voll verliebt in den Michael Sandmann, den sie in der letzten Folge ja noch sehr krass angegangen ist und gesagt hat, ich dachte, sie wären so eine Koryphäe auf dem Gebiet.
Das stimmt.
Aber alles Schnee von gestern.
Ja. Mich überraschte so ein kleines bisschen diese Erzählung von der Mensa. Das war alles mit Sprüchen vollgekritzelt und sowas. Es wäre doch eher so, dass, also ich wüsste gerne, ob das in irgendeiner Form stimmt. Ich glaube nicht. Ich nehme mal an, dass sich das einfach ausgedacht wurde. Aber irgendwie das jetzt so, was sind das für Sprüche? Und wenn ja, irgendwie glaube ich nicht, dass so eine Uni das so durch. Also irgendwie kam es mir so ein bisschen als Erzählung ungewöhnlich vor.
Man denkt, Sprüche sind eher sowas an der Wand, was irgendwie in der Toilette ist, ne?
Ja, genau. Vielleicht steht da ja die ganze Zeit irgendwie so perverses Zeug.
Ja, irgendwie Lisa und Michael oder so. Also so diesen Namen.
Ja, genau, mit so einem Herz verbunden und irgendwie so einem Zeug. Und dass sich jemand die Mühe macht, irgendwie 2 Meter in die Luft zu steigen, also nach oben zu steigen, um da irgendwie noch was aufzuschreiben. Ja, na gut. Ich nehme mal an, die Party, auf der sowas passiert, ist die letzte Party in so einer in der Mensa.
Es gab im Synchron einen Schauspieler, den habe ich nicht mehr erlebt, der ist schon lange tot. Aber der hieß Ulrich Gressiker und die Geschichten über dessen Sprüche auf der Toilette sind so legendär gewesen, dass teilweise die Leute, wenn er auf der Toilette war, nochmal hinterhergegangen sind, um zu gucken, was er hingeschrieben hat. Ja.
Okay. Und das war aber eher aggressives Zeug oder kreativ?
Es war oft gereimt und lustig und es war einfach wahnsinnig komisch. Also ich müsste noch mal nachgucken jetzt. Es gibt sicherlich irgendwo Leute, die Beispiele sagen in der Öffentlichkeit. Ich weiß zum Beispiel, es gibt einen Podcast, der heißt Die Stimmen der anderen. Und da gibt es eine Folge mit Engelbert von Nordhausen zu Gast. Und der erzählt von früher von Gressiker und der zitiert einen dieser Sprüche. Und dass das wahnsinnig komisch war.
Ja, okay, nice.
Inge fachsimpelt mit dem Spengler und mit diesem Thomas, als sie in der Baustelle des Restaurants stehen und sie zeigt ihre Expertise wegen einem Holzfußboden und dass irgendwie Holz warm ist und gibt ganz viele Tipps, die sehr gut sind. Und Spengler fragt dann am Ende dieser ganzen Szenerie, ja, sind Sie dann mit im Boot? Und Inge überlegt noch ganz kurz und sagt, naja, ist ja eigentlich schon eine tolle Aufgabe und sagt dann, okay, einverstanden, wir machen es. Helga ist in der Nähstube und spricht Martina an, dass sie bei Dr. Kleist war und dass sie 16 Uhr ein CT machen will. Sie würde sich freuen, wenn Martina mitkommen könnte. Und Martina schickt Jasmin zu einer Jennifer, die irgendwie wohl eine Freundin ist von Jasmin, und ob sie da mal fragen kann, ob sie da im Moment bleiben kann, ein paar Stunden. Und Christian kommt dann auch rein und fragt, gehen wir? Also sie gehen alle gemeinsam zum CT und das CT wird gemacht. Und jetzt ein ganz besonderer Moment für mich, denn nachdem in Staffel 2 Uwe Jelinek mehrfach Nachsynchron gemacht hat für andere Schauspieler und andere und Deutsch auf Deutsch synchronisiert hat, hat er jetzt einen realen Auftritt hier in der Serie. Hm. Uwe Jelinek spielt Dr. Lorenz, den Arzt in der Klinik. Uwe Jelinek ist eine absolute Legende im Synchronbusiness gewesen. Uwe hat Ensemble gemacht, das heißt also, er hat kleine Rollen gesprochen in einer Gruppe, sozusagen das, was normalerweise für die Anfänger ist, aber er hat auch Rollen gesprochen, aber er ist immer diesem Ensemble treu geblieben. Er hat immer irgendwie das aus Leidenschaft gemacht und hat Generationen von Anfängern mit an die Hand genommen und gesagt, ich helfe euch in der Branche Fuß zu fassen, hat immer alles erklärt und hat immer für gute Stimmung gesorgt. Und da hat er so auch einen Preis, glaube ich, für sein Lebenswerk Postmortem bekommen für diese Generationen von Ensemblesprechern, denen er geholfen hat, in der Branche Fuß zu fassen. Und ja, immer nett, immer auf Augenhöhe und respektvoll. Also total toller Kollege gewesen, der jetzt leider dieses Jahr gestorben ist. Oder letztes Jahr? Ich glaube, dieses Jahr.
Ist ja sozusagen, war der schwer krank, oder?
Ja, ich glaube. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Aber er hatte, glaube ich, irgendeine Krankheit, ja. Also er ist auch nicht besonders alt geworden, 69. Ja. Also, ja. Genau, also Uwe Jelinek hat hier einen realen Auftritt als Dr. Lorenz. Und nach dem CT fachsimpelt Dr. Lorenz mit Dr. Kleist. Es gibt eine Erweiterung der Aorta und irgendeine Gefäßverengung. Und es muss eigentlich sofort operiert werden. Und sie erzählen dann Helga von ihrem Befund. Rückenschmerzen kommen nicht von der Wirbelsäule, sondern von Durchblutungsstörungen im Bauchraum, weil das Blut nicht richtig zirkulieren kann. Abdominales Aortenaneurysma. Hui, ein abdominales Aortenaneurysma. Es besteht die Gefahr, dass das Gefäß platzt und sie innerlich verblutet. Sie also nach Hause zu schicken, wäre unverantwortlich. Helga sagt erst nein, also operieren lassen kann sie sich nicht. Aber alle wirken auf sie ein. Und am Ende sagt sie zu Christian, na gut, dann schneiden sie mich mal auf. Und Dr. Lorenz interveniert und sagt, naja, ich werde in dem Fall operieren. Und Helga ist sehr aufgebracht und will gehen und sagt zu Christian, er ist genau wie alle anderen. Und ja, stürmt raus und Martina fragt sich und Christian, warum sie jetzt nicht mehr Vertrauen zeigt. Und Christian sagt, sie müssen mit ihr reden und sie überzeugen, dass ihr Leben auf dem Spiel steht. Und
es ist halt irgendwie so der Fall von einer Person, die man jedes Mal wieder neu überreden muss, dass sie dann zu einem Art Vertrauen fasst, aber daraus nicht den Schluss zieht, ah, okay, ich muss mich ändern, sondern die anderen sind genauso schlimm. Und jetzt vertraue ich halt nach wie vor nur diesem einen. Ne? Wenn jemand anderes für mich verantwortlich ist, dann muss man mich wieder genauso neu überreden wie davor, auch bei Christian schon.
Ich fand es allerdings auch wirklich gut gespielt von Uwe hier, weil ich habe ja schon mal gesagt, Arztrollen sind immer schwierig, aber er hat es perfekt geschafft, diese Business-Haltung einzunehmen, wo sozusagen der Arzt, der jetzt schon 1000 Operationen gemacht hat, sagt, ja, ich mache das dann so und so. Aber gleichzeitig hat er eine Nuance davon reingebracht, von diesem Antagonismus, der genau der ist, der wahrscheinlich Helga dann hier dazu bringt, ihm nicht zu vertrauen, weil er so sagt, so ganz so 10% von oben herab, der Operierende bin in dem Fall ich.
Der Operateur bin in dem Falle ich. Sie müssen keine Angst haben. Sobald Sie aus dem Krankenhaus raus sind, kümmert sich wieder Dr. Kleist um Sie.
Ah, okay. Und das ist genau das, was die Szene brauchte. Da bin ich natürlich ein bisschen parteiisch, weil ich Uwe gut fand, aber ich weiß noch, ich hatte Uwe mal, ich glaube, in einem meiner allerersten Filme, da hatte ich ihn auf die Mailbox gesprochen und ihn, glaube ich, einen Termin auf die Mailbox gesprochen und dann darum gebeten, dass er mir den Termin kurz bestätigt. Dann hatte ich aber aus Versehen irgendwie an meinem Telefon, meinem Bürotelefon, die Mailbox bei mir ausgeschaltet und war zum Essen gegangen. Und dann kam ich vom Essen wieder und hatte irgendwie 4 verpasste Anrufe von Uwe. Und als wir uns dann erreichten, da kannten wir uns noch kaum, da hat er mich noch gesiezt, da sagte er so: Ja, Sie hinterlassen eine Nachricht bei mir und bitten um Bestätigung und sind dann nicht erreichbar. Und dann sagte ich zu ihm irgendwie: Ja, ich war essen. Das interessiert mich nicht. Da müssen Sie Ihre Mailbox anschalten.
Aber schon ernsthaft oder
Er hatte sich geärgert, ja, aber also danach war das nie wieder ein Thema. Also wirklich
okay.
ein falsches Bild, was ich jetzt zeichne von ihm, weil er war eigentlich wirklich sehr, sehr nett. Und, aber ja, gut, er hatte sich halt geärgert, dass ich um Bestätigung bitte und dann nicht
Ja,
erreichbar war.
was ja auch durchaus nachvollziehbar ist.
Good times. Martina spricht Helga an, bevor sie Angst hat. Und gleichzeitig rennt Christian im Krankenhaus zu Valerie und fragt sie, wo ist der Vertrag? Und unterschreibt und braucht sofort eine OP, so schnell wie möglich. Martina sagt zu Helga, du hast es bis hierher geschafft, du schaffst auch noch den Rest. Und Christian kommt dann rein, ich glaube, die sind sogar zu Hause bei Helga, kommt rein in das Zimmer und sagt zu Helga, er hat versprochen, dass er bis zum Ende bei ihr bleibt und er operiert jetzt gemeinsam mit Dr. Lorenz. Und die OP findet statt. Nach der OP sagt Dr. Lorenz zu Dr. Kleist: Rettung in letzter Minute, Hut ab. Und Martina ist erleichtert. Sie soll versuchen, etwas zu schlafen. Und das war tatsächlich sehr cool, weil das total in Vergessenheit geraten ist hier über diese dramatische Story. Christian sagt zu Martina: Und morgen früh will ich sie in der Praxis nicht sehen. Und ich dachte kurz: Hä, was, warum? Und dann: Ach so, ja, sie arbeitet ja für ihn. Also morgen bitte von
Ja.
keiner selber fegen.
Ja. Oder Nora oder die eine, die immer gekommen ist, die Stalkerin aus der letzten Staffel.
Leonie Storm, genau.
Ja, genau.
Oder Frau Schaller.
Oh ja, stimmt. Zu Ihnen komme ich morgen.
Ja, das gab's früher nicht.
Ja.
Abends an der Villa legt sich Christian ins Bett und Marlene macht das Licht an, die schon im Bett gelegen hat. Sie ist noch wach und er erzählt, er hat unterschrieben und sie freut sich sehr und er sagt, aber wir schaffen das, oder? Mit der Doppelbelastung. Er kann immer noch absagen und Marlene sagt, sie hat die Stelle noch nicht, irgendwie haben wir es immer hingekriegt. Ja, stimmt, sagt Christian, irgendwie schon. Und sie macht das Licht aus und kuscheln. Johannes ist in der Klinik, es geht ihm bestens und er fragt den Arzt, den wir schon öfter mal gesehen haben, ob er vielleicht zufällig einen Entlassungsschein dabei hat. Also er bleibt ein Komiker. Selbstentlassung kommt nicht wieder vor und der Arzt fragt ihn, ob er vielleicht Lust hätte, mal Urlaub zu machen, so 3 Tage zu Hause. Aber dann will er ihn wieder im Sprechzimmer sehen und er hat im Grunde hier auch einen Johannessatz, als er sagt: Und gnade Ihnen Gott, wenn Sie Dummheiten machen. Also die beiden sind, glaube ich, perfekt füreinander.
Verhältnisse.
Eigentlich könnte man eine ganze Serie darüber schreiben, über einen Patienten, der nie entlassen wird und der immer mit seinem Arzt so ein Verhältnis hat. So nach dem Motto die zwei
Stimmt.
oder so.
Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, ja.
Johannes kriegt eine Medikamentenliste und genaue Anweisungen, die er zu befolgen hat. Aber dann kann er 3 Tage zu Hause Urlaub machen und Johannes sagt, wenn er sich beeilt, dann schafft er es noch zu Claras Auftritt. Und wir sind als nächstes bei Christian und Marlene, die sich tags in der Stadt treffen. Marlene erzählt, sie hat die Stelle und er ist stolz auf sie. Sie ist stolz auf sie beide. Und Marlene sagt, es ist schön, das Leben mit dir zu teilen. Und sie geben sich einen innigen Kuss. Und jetzt das große Mysterium dieser Folge. Es hupt. Aber wer hupt hier? Wenn du genau hinguckst, du siehst, niemand ist in dem Auto, wo sie dann einsteigen. Und auch kein anderes Auto steht hinter dem Auto. Irgendwer hupt, aber wer? Weil als Reaktion auf das Hupen sagt Christian so, ja, wir kommen ja, und dann steigen sie ins Auto und fahren los. Es könnte also
Ja.
die Möglichkeit geben, dass jemand im Auto sitzt und sagt, kommt mal jetzt bitte ihr beiden, aber im Auto sitzt niemand. Oder aber
Nee.
es ist ein Auto hinter ihnen, weil sie selber irgendwie in der Durchfahrt stehen und sagt, wir wollen hier gerne weiterfahren, könnt ihr bitte aufhören, euch zu küssen. Aber auch da steht kein Auto.
Ja, stimmt.
Ein Geist hupt.
Ja, genau.
Und als letztes sind wir dann bei der Schulaufführung von Clara. Inge kriegt schnell noch die News über Marlenes neuen Job. Und plötzlich sitzt hinter ihnen Johannes. Und Inge ist total entsetzt und denkt, er ist wieder ausgebüxt. Und Johannes sagt, nein, er hat Urlaub. Familie ist jetzt das Beste für mich, wurde mir gesagt. Und fast eins zu eins derselbe Dialog wie in der letzten Folge schon, als Johannes Inge sagt, ist es dir nicht recht, weil du einen anderen hast? Und Inge sagt, ja, aber den schicke ich weg.
Das muss einen schon, glaube ich, sehr überraschen, wenn man wenn man jetzt der Nachbar von Johannes ist, da in dem Theater und sehr überrascht ist, was dann da anscheinend, also verrückte Dialoge, ja, ich bin noch raus aus dem Krankenhaus, hast du mittlerweile 9 und so, also irgendwie, das scheint ja um essentielle Dinge schnell zu gehen.
Also würde ich solche Gespräche mithören, ich fände sie sehr unterhaltsam.
Ja, das stimmt.
Ich habe auch mal vor Ewigkeiten in der S-Bahn, hatte ich ein kleines Mädchen neben mir und ihren Vater und das war ein seltener Fall von einem Kind, was unglaublich gut Ironie verstand. Denn das Kind fragte den Vater sowas wie, also es war strahlender Sonnenschein und schönes Wetter, und das Kind fragte den Vater sowas wie, wollen wir vielleicht heute noch mit dem Boot rausfahren? Und der Vater so ganz trocken und ernst guckt so raus und sagt, ah, oh nee, bei dem Wetter? So, war halt schönes Wetter. So. Und, ja, und das Kind fängt furchtbar an zu lachen und sagt irgendwie so, ah, oh, Papa, du bist so lustig.
Ach krass, okay. Ja, manchmal, ich habe ja auch, ich hatte kürzlich mitbekommen, wo manchmal ganz irritierend ist es ja auch, wenn Leute am Handy und man kriegt nur so ein Teil mit. Und ich hörte nur, ich glaube, ich war im Joggen und hörte nur beim Vorbeigehen, wie eine Frau am Telefon sagte, ja, und ich verstehe sie nicht, weil das sind Situationen, in denen gehe ich immer aufs Klo. Weiß man auch irgendwie nicht, was sind das denn für Situationen. Also entweder geht es wirklich um was Körperliches oder sowas, aber es klang mir eher so, als ob das irgendeine soziale Situation ist und das so ein Fluchtort ist. Weiß man auch nicht. Kann man sich eine Menge zu, glaube ich, ausdenken, was da der Hintergrund ist.
Ich habe auch noch einen. Hier an meinem Fenster laufen manchmal Leute vorbei, die aus dem Krankenhaus kommen und die manchmal am Telefon dann irgendwie über ihre Diagnosen sprechen. Einmal kam ein Mann vorbei.
Dazu muss man vielleicht kurz sagen, dass du gegenüber von einem Krankenhaus wohnst.
Ja.
Ja, okay.
Einmal kam ein Mann vorbei und ich habe genau einen Satz seines Gesprächs mitbekommen. Naja, ich darf jetzt eben keinen Sex haben, wegen offenen Wunden.
Oh. Oh, oh. Aha.
Dann und war er außer Hörweite.
Oh, ja.
Ich frage mich, was passiert ist.
Manchmal überraschend, was da so kommt.
Wie sind wir eigentlich von der Szene jetzt auf dieses Thema gekommen? Clara tritt auf mit der Blockflöte und sie bleibt nicht wirklich in der Rolle, denn in dem Moment, wo sie auf die Bühne tritt und Johannes sieht, sagt sie, Johannes! Und winkt ihm zu. Also, Lisa Marie Coroll kann ja selber mal beurteilen, wie sie das gespielt hätte, wenn sie wenn sie als Schauspielerin Theater gespielt hätte und einen Bekannten im Saal unten sitzen sieht, aber das war doch ziemlich untheatral, sag ich mal.
Ja.
Ja, und ihr einziger Satz ist, und jetzt kommen die Feen. Und damit applaudieren dann alle, die Feen treten auf und es geht in den Abspann.
Folge 41 oder 402, wie du sagst, Neue Wege. Findest du den Titel jetzt passend, Neue Wege?
Tja, was sind denn die Neue Wege?
Das ist wahrscheinlich eine berufliche Frage bei beiden, oder?
Ja, genau, die neuen Wege, die Christian und Marlene gehen beruflich. Ja, da passt es doch. Also,
klar, warum kann man nicht nehmen. Ja. Ja, und vielleicht sogar Lisa mit ihrer Uni, mit der sie noch nicht zurechtfindet.
Ja, könnte natürlich sein, dass sie dann nochmal noch einen ganz anderen Weg geht. Mal gucken, was mit dem Dr. Sandmann wird. Ja, es gibt viele neue Dinge, deren Ergründung die nächsten Wochen sicherlich ausfüllen wird. Ja, ich fand die Folge eigentlich ganz gut. Wieder, also die drei Gastschauspielerinnen, also die Helga, die Martina und die Jasmin, die fand ich sehr gut. Jasmin hat jetzt am wenigsten zu tun als Kind, aber war auch gut. Und vor allem waren die auch wieder gut gecastet. Also die beiden älteren Frauen oder ja, die ältere Frau und die mittelalte Frau, die haben gut Mutter und Tochter spielen können, finde ich. Mhm. Gab ein paar gute Performances. Also ich fand Walter Nickel, den Reha-Arzt, fand ich sehr gut. Uwe Jelinek fand ich sehr gut. Aber auch die beiden Frauen fand ich sehr gut. Und die Story, wie gesagt, wir kriegen eine Begründung dafür, warum jemand nicht in die Klinik möchte. Und das ist zumindest schon mal was Schönes, was wir früher nicht hatten. Früher war es einfach, ja, jeder Patient will nicht in die Klinik. Wahrscheinlich ist das ja auch real, aber wir sind ja nun in einer Fiktion und da kann man ja auch mal sagen, man kann einen anderen Maßstab ansetzen.
Ja, ich glaube auch, eigentlich, ich kann dem zustimmen, so dieses, dass man eine Erklärung dafür hat und auch diese Geschichte, dass ja der Oma, dass sie dieser Streit mit der Tochter, der dann noch so mit reinkommt, das wird alles so ein bisschen ausführlich erklärt. Von daher, ich fand es jetzt nicht so besonders, aber also was mich ein bisschen gestört hat, war so ein bisschen diese Unklarheit bezüglich Krankenhaus, was das jetzt eigentlich heißt, was Christian da neu machen könnte. Also ich meine, zum Beispiel fände ich es bei sowas auch immer interessant, wenn dann zum Beispiel so Sachen kommen wie, was würde das eigentlich für die Praxis heißen, übergebe ich die dann, was passiert mit Nora oder sonst irgendwie was, wenn man so merkt, irgendwie jemand muss sich noch mehr mit dem beschäftigen, was sozusagen das Setting drumherum ist. Da war mir irgendwie nicht klar, zumal er ja plötzlich spontan diesen Vertrag unterschreibt, ist er jetzt im Krankenhaus eigentlich noch zusätzlich oder was? Oder was passiert denn daraus? So, das ist, glaube ich, so der Kritikpunkt, den ich habe.
Ja.
Aber ansonsten die klassische Krankheitsgeschichte war ein bisschen ausführlich erzählt.
Ich habe so verstanden, dass er jetzt zwei Belegbetten hat im Krankenhaus. Das bedeutet, wenn er irgendwelche OPs machen muss, kann er seine Patienten selbst operieren. Aber er hat dadurch die Verpflichtung, im Krankenhaus ab und zu operieren. Und der Konflikt mit Marlene oder den er mit sich selber austrägt, ist der, dass er dadurch eben theoretisch noch weniger Zeit für sie haben könnte, weil es natürlich sein kann, dass er OPs machen muss, noch zusätzlich zu seiner Praxis. Was allerdings für mich wenig Sinn ergibt, ist, dass wir gerade in der letzten Folge erst gesehen haben, wie er selber Johannes operiert. Also, dass er vorher auch schon operiert hat.
Ja, das stimmt. Genau, da war es noch vollkommen unproblematisch, das stimmt. Ja.
Obwohl da auch schon diese Storyline in Bewegung gesetzt wurde, weil das Gespräch mit Valerie, dass sie ihn gerne in der Klinik hätte, gab es auch in der letzten Folge schon.
Ja, stimmt.
Hast du einen Sushi-Lushi-Daman?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Ja, und zwar, also er geht an also ich habe drei Plätze.
Oh.
Platz drei wäre Christian, der sich eine ziemliche Unverschämtheit leistet aus meiner Sicht. Und zwar ist es ja so, dass er diesen Vertrag unterschreiben möchte für die Praxis und dabei der Valerie ins Büro stürmt, was schon mal ein bisschen zweifelhaft ist. Und dann einfach, unabhängig davon, mit wem sie telefoniert, diesen Button drückt, mit dem das Telefonat von ihr beendet wird.
Und
dann
das habe ich gar nicht gesehen.
Ah, dann geh noch mal kurz auf die Szene.
Ja, warte, brauche ich einen Moment. Tatsächlich.
Ich meine, es kann doch sein, er ist ja nun auch, er ist ja sogar in seiner Privatposition als Mensch da. Privatposition da mit Jacke und so, wird natürlich irgendwie einen medizinischen Bezug haben, aber er kann einfach nicht davon ausgehen, dass seins jetzt wichtiger ist als das, was sie hat, wo sie ja eine verantwortliche Position im Krankenhaus hat. Am Ende geht es irgendwie um irgendein Gespräch über eine Übernahme oder und man hat, die hat, keine Ahnung, oder irgendeine Finanzierung von irgendwelchen Krankenhausgeschichten und meinetwegen hat den Investor, der keine Ahnung, launisch ist, ich weiß es ja nicht, ne? Aber er muss einfach mit dem Worst Case rechnen und dass jemand dann kurz sich meldet und kurz seinen Finger hebt, wenn er reinkommt und sagt, schon ganz wichtig so, dass man kann es ja ganz klar zeigen, aber einfach so, zack, dein, das du jetzt hast, völlig egal, das finde ich schon wirklich ziemlich unverschämt.
Das ist schon geil. Du weißt schon, dass ich die neue Verwaltungsleiterin der Klinik bin, könnte sie dann sagen.
Ja, stimmt. Aber sie ist ja sowas von hörig.
Aha.
Und holt ja sofort den bereits mit Blanko, mit Unterschrift versehenen Zettelvertrag raus. Also schon verrückt.
Gut beobachtet.
Ja. Das ist bei mir Platz 3 und Platz 2 geht an Marlene aus dem gleichen Grund wie Platz 1 Johannes. Und zwar die Art, wie sie versuchen, Christian zu überreden, den Krankenhausposten zu übernehmen. Also Marlene argumentiert auch nicht mit dem, was er will. Also die sitzen ja da im Auto, das ist so nach einer knappen halben Stunde. Und da sagt sie, ich weiß ja, was das Beste für dich ist. So und mag ich nicht. Und Johannes, das ist noch viel schlimmer, weil er sagt dann hier, und das hast du ja vorhin schon erwähnt, unterschreib von wegen, du bist sonst verantwortlich auch für meine Herzprobleme. Das finde ich jetzt schon wirklich eine Art von Erpressung und Unterdrucksetzung. Und wenn es davon abhängt, dass Christian einen wirklich guten Job als Arzt aufgibt, um ins Krankenhaus zu gehen, also so, weiß ich nicht, dann nutzt er es wirklich einfach nur als Mittel, weil er es selber will. Das finde ich schon, ja, sehr unverschämt auch.
Ich verteidige Johannes, wie gesagt, weil er in diese OP auf gleiche Art gedrängt wurde von Christian.
Okay, ja.
Weil Christian meint, ja, also deine Frau, ich weiß ja nicht, ob sie dann noch gut, also ich weiß nicht, ob sie noch mal was macht in ihrem Leben. Sie wird dich sehr vermissen und lieben. So,
also. Ja, das stimmt.
Okay, mein Sushi-Lushi-Daman geht an Herrn Uhl. Herr Uhl ist der Fahrer, der den kleinen Lackschaden hat, als Lisa ausparken will. Weil der hat so eine ganz, weiß nicht, wie man das nennt, altkluge, oder der hat so eine ganz besserwisserische, klugscheißerische Art. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal stellvertretend den Satz, weiterhin gute Fahrt und immer schön die Papiere mitnehmen. weil er ja irgendwie kommentiert, dass Lisa ihre Papiere nicht mit hat und irgendwie auch keine Versicherungsunterlagen. Und der hat so ein paar Sätze, kann man eigentlich, die ganze Szene kann man sich nochmal angucken unter dem Aspekt, weil er eben so ganz so, okay, hier ist ein Fahranfänger und jetzt zeige ich ihm mal, was er alles falsch gemacht hat. So, und du hast das nicht mit und du hast das nicht mit und so. Und dann ist der krönende Moment ist eigentlich auch noch der, wo dann irgendwie einer kommt und sagt, ich kann Ihnen ja schon mal 200 Euro Kaution geben. Und dann sagt er, legen Sie doch nochmal 100 drauf. Und dann, also, ein seltsamer Auftritt von Herrn Uhl.
Ja, kann ich, ja, stimmt. So dieses Besserwisserische gegenüber Fahranfänger braucht es in dem Fall nicht. Ne? Die ja. Kommen auch irgendwie mit dem Schock davon. Ja, kann ich nachvollziehen.
Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist Staffel 4, Folge 3, Mitten im Leben. Im Endeffekt hat Marlene das Jobangebot angenommen und engagiert sich als Internatsleiterin. Christian unterstützt sie so gut er kann. Lisa hat sich unterdessen in Michael Sandmann verliebt. Auch er findet Gefallen an Lisa. Doch ist der Respekt vor Lisas Vater Dr. Christian Kleist zu groß, als dass er sich trauen würde, Lisa Avancen zu machen.
Aha, der Respekt ist zu groß. Interessant.
Ja, und jetzt vielleicht noch als Experiment habe ich einfach mal, ein Freund von mir hat mir neulich was Wunderbares gezeigt, nämlich den Formalizer von Goblin Tools, eine weitere KI, die auf wunderbare Weise Texte verändern kann. Ich habe jetzt diesen Text, den ich gerade vorgelesen habe, mal eingegeben und habe der KI gesagt, sie soll diesen Text leidenschaftlicher machen. Und jetzt würde ich dir vorlesen, es ist manchmal ein bisschen länger, was die KI daraus macht, aber ich würde dir mal vorlesen, was daraus geworden ist. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Pass auf. Mit einem brennenden Herzen und einer ungezähmten Leidenschaft hat Marlene letztendlich das verlockende Jobangebot angenommen und sich als Internatsleiterin engagiert. Jeden Tag stürzt sie sich in dieses Abenteuer, ihre und die Zukunft der jungen Menschen zu gestalten. Und in dieser aufregenden Zeit steht ihr Christian mit all seiner Unterstützung und Liebe zur Seite. Seine Hingabe kennt keine Grenzen und er ermutigt sie, ihre Träume zu verfolgen und die Welt zu verändern. Doch während Marlene ihr Leidenschaftsfeuer entfacht, brennt ein anderer Funke in Lisas Herzen. Sie hat sich Hals über Kopf in Michael Sandmann verliebt, ein Mann von magnetischer Anziehungskraft und Tiefe. Und auch er spürt dieses unbändige Verlangen nach Lisa. Sie verbindet alles, was das Herz begehrt, ein zärtliches Lächeln, funkelnde Augen und eine schier unendliche Verbundenheit. Doch da steht sie, Lisa, gefangen in ihrer eigenen Stärke. Der Respekt vor ihrem Vater, dem großen und beeindruckenden Dr. Christian Kleist, lastet wie eine unsichtbare Mauer zwischen ihnen. Die Verantwortung und die ehrfurchtsvolle Anerkennung für Christians Erbe und Einfluss hemmen Michael, seine Avancen Lisa gegenüber zu machen. Doch in den Tiefen ihrer Herzen wissen sie beide, dass ihre Liebe rein und mächtig ist. Die Welt mag gegen sie sein, die Hindernisse davor scheinen unüberwindbar, aber ihre Leidenschaft brennt heller als alle Zweifel. Es ist eine Flamme, die sie spüren, wenn sie sich auch nur kurz berühren, wenn ihre Blicke sich verfangen und in ihren Seelen einen unwiderstehlichen Sturm entfachen. Sie spüren das Knistern zwischen ihnen und können den Ruf der Liebe nicht ignorieren. Es ist eine Kraft, die über den Respekt und die Erwartungen hinausgeht. In dieser Liebesgeschichte, durchdrungen von Emotionen, schlagen die Herzen im Einklang und finden ihren Weg zueinander. Es ist eine Geschichte, in der Mut und Leidenschaft triumphiert und die Grenzen von Konventionen und Erwartungen zertrümmert. Gemeinsam werden sie kämpfen, um ihre Liebe zu erobern, denn sie wissen, dass wahre Leidenschaft keine Kompromisse kennt. Ihr Schicksal mag ungewiss sein, aber Marlenes Hingabe, Christians bedingungslose Liebe und Lisas Mut sind die Triebkräfte, die sie weitermachen lassen. Zusammen stürzen sie sich in ein Abenteuer, das das Herz zum Rasen bringt und die Seele berührt. Für sie gibt es keinen anderen Weg, keine andere Wahl, denn ihre Liebe ist mächtiger als alles, was ihnen im Wege steht. Sie riskieren alles, um ihr Glück zu finden, und am Ende werden sie als Sieger hervorgehen, inmitten einer Welt, die von ihrer Leidenschaft und ihrem Mut inspiriert wird.
Das war's schon. ja, vor allem hat mir gut gefallen, dass sie verbunden sind, auch in ihrer unendlichen Verbundenheit.
Ja, sowas ist immer schön, ja.
Ja, ich meine, vielleicht sollten wir es jetzt ab jetzt mit dieser Vorschau versuchen.
Also es gibt
da noch schon sehr viel mehr Drama drin.
Es gibt ein paar weitere Optionen noch. In der nächsten Folge, was auch immer sehr lustig ist, ist, man kann die KI auch bitten, etwas sarkastisch zu machen. Das hat auch durchaus seinen Reiz.
Sollen wir, das können wir vielleicht sozusagen machen, dass das bei der nächsten Folge dann so wird.
Genau, also, genau. Das würde ich dann bei der nächsten Folge machen.
Sehr gut. Ja, cool. Das hat doch eine Menge Erwartung jetzt geweckt auf die nächste Folge. Seien Sie gespannt, seid gespannt. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, Folge 42, nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, bleibt gesund, passt gut auf euch auf und habt eine gute Woche. Tschüss.
Bis dann, und diese Verabschiedung war garantiert von uns selbst. Da war keine AI dabei.